Willkommen in dieser kleinen Staffel von Episoden des LernOS On Air Podcasts, in dem ich die Aufnahmen der Sessions des ersten Audio-Only-Barcamps AudioBC 21 vom 29. April 2021 veröffentliche. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle Teilgebenden und natürlich die Sponsoren EPOS, Yapola, Cycross, die Podcast-Plattform FÜD, StudioLink und Ultraschall. Und jetzt viel Spaß mit der Session. Ask Me Anything Session, Podcast in Unternehmen. Wir teilen Do's, Don'ts, Anwendungsfälle, Tipps und Tricks von Rona.
Ja, ich denke, wir können so ganz langsam mal loslegen und reinstarten. So eine Viertelstunde Pause war jetzt aber auch echt lang nach dieser coolen Intro-Session. Und ich bin total gespannt auf den Tag und freue mich, dass ihr euch hier eingefunden habt im Cycross-Raum. Wir können ja mal anfangen mit einer ganz kurzen Vorstellung nochmal. Ich sehe, dass einer meiner Mitgründer, der Jochen, sich hier auch eingefunden hat im Cycross-Raum. Ich würde euch nochmal ganz kurz erzählen, wer wir sind und was wir machen. Und wir haben auch ein paar Themen und ein paar Punkte mitgebracht für die Session heute, aber ganz partizipativ. Wir können auch gerne direkt einsteigen und von euch hören, von euren Fragen, von euren Erfahrungen, von Podcasts im unternehmensinternen Kontext. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Gerade hat es ja schon sehr, sehr gut geklappt mit muten und unmuten und nicht übereinander reden. Aber ich glaube, ich werde versuchen, hier so ein bisschen zu gucken, wenn sich jemand mutet, dass ich euch auch unmutet, dass ich euch auch dran nehmen kann und dass wir so dann auch kein großes Durcheinander haben. Aber es hat ja gerade schon sehr, sehr schön geklappt. Also ganz herzlich willkommen, Punkt 11 Uhr. Wir werden ja auch ganz pünktlich alles machen, wie gerade von Simon nochmal eingeschärft. Und herzlich willkommen im Cycross-Raum, jetzt mit Cycross. Und wir wollen mit euch reden über Podcasts in Unternehmen. Was gibt's für Anwendungsfälle? Was gibt's für Do's und Don'ts? Was gibt's für Tipps und Tricks? Und sind natürlich auch ganz gespannt, eure Erfahrungen zu hören. Ich hatte mich ja schon ganz kurz vorgestellt und auch Cycross schon kurz vorgestellt. Wir bauen also eine Softwarelösung für unternehmensinterne Kommunikation via Audio. Das heißt, man kann auch eine Cycross-Lösung, die eine mobile Lösung ist, unternehmensintern Audio-Nachrichten und Podcasts teilen und das Ganze eben in einer sehr sicheren Umgebung mit einer sehr schönen User Experience. Und wir sehen natürlich in unserer Arbeit, dass Audio ein immer größeres Thema wird, nicht nur im privaten Kontext mit Sprachnachrichten und Clubhouse und Twitter-Rooms und natürlich Alexa und Co., sondern eben auch immer mehr in Unternehmen, weil es halt ein tolles, schnelles, asynchrones und authentisches Mittel ist, was natürlich auch ganz viel Emotion rüberbringt, gerade wenn wir immer mehr im digitalen und virtuellen Raum arbeiten. In dem Bereich tut sich ganz viel und deshalb freuen wir uns natürlich auch nochmal ganz besonders, heute hier zu sein und so ein neues Setting im Audiobereich mit euch auszuprobieren. Und ich bin eine der Mitgründerinnen. Wir sind insgesamt zu viert. Die beiden Techies, die bauen heute bestimmt hoffentlich ganz fleißig am Produkt, aber der Jochen, der ist auch dabei. Und Jochen, vielleicht magst du kurz noch einen Satz zu dir sagen und ich glaube, dann können wir auch loslegen und alle haben sich eingefunden.
Ja, hi zusammen. Dann nochmal Hallo von mir. Rona hat eigentlich schon alles gesagt, was wir tun. Da gibt es gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir neben dem reinen Podcasting in dem Prinzip der asynchronen Kommunikation einfach ein Riesenpotenzial sehen, wenn wir in Zukunft drüber nachdenken, flexibler zu arbeiten und das nicht nur vom Homeoffice, sondern vielleicht von überall und dann einfach auch den entsprechenden Kalender dazu zu haben, also die Flexibilität im eigenen Kalender zu haben und nicht von einem Videocall in den nächsten zu hetzen und ein bisschen mehr Zeit zu haben, nachzudenken und, wie soll ich sagen, wirklich zu arbeiten. Ja, ich denke, Rona, damit zurück zu dir, beziehungsweise in die Runde.
Genau, zu euch, genau. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, dieses Asynchrone, wir sind ja heute im synchronen Austausch und ich finde das auch schon total toll. Gerade konnte ich mit euch rumlaufen und noch ein paar Dehnübungen machen und das sah nicht komisch aus, wie es vielleicht im Video gewesen wäre. Aber natürlich die Asynchronität von Audio ist natürlich auch das, was für die Arbeitswelt einfach total spannend ist. Ich kann aufnehmen, wann es dir passt und du kannst hören, wann du willst. Und das eben auch alles weg vom Screen, also unterwegs oder bei einem Spaziergang draußen im Wald. Und genau, damit zu euch. Gibt es aus der Runde schon, was habt ihr Fragen mitgebracht? Diese Ask Anything Session, habt ihr genau Fragen oder Erfahrungswerte, etwas teilen möchtet? Ich lasse euch dann erstmal einen Moment Raum, ansonsten können wir dann auch ein bisschen was teilen aus unserer Erfahrung. aber vielleicht habt ihr schon was mitgebracht.
Hallo, mein Name ist Kerstin.
Hallo, und, Kerstin.
Also in der Theorie habe ich mich schon viel damit befasst, mit unternehmensinterner Kommunikation, aber in der Praxis stehe ich da noch ganz am Anfang. Und ich muss sagen, ich bin sehr neugierig, was das genau bedeutet und wie das vonstatten geht, diese asynchrone Kommunikation, und ob die dann beispielsweise auch sozusagen Meetings teilweise ersetzt oder wie das genau eingesetzt wird und ob das, zieht sich das dann nicht unglaublich in die Länge oder wie muss ich mir das vorstellen? Also bei mir ist noch ein großes Fragezeichen.
Ja, danke Kerstin fürs Teilen. Gibt es jemanden von euch, der es schon einsetzt, der schon ausprobiert hat, vielleicht auch gerade was das Meeting-Thema angeht? Ansonsten kann ich auch mal ein bisschen, also wir nutzen natürlich Cycross, die Lösung auch selber auf unserem Team, und ich glaube, Meetings ist sowieso ein total spannendes Thema, wenn wir über die Zukunft Arbeit und über Asynchronität nachdenken. Also wie viele Meetings brauchen wir wirklich? Und wir sehen ja auch, wie enorm die Meetings angestiegen sind, also auch statistisch belegt während dieser Corona-Pandemie, weil wir eben nicht mehr reisen mussten. Wir mussten die Meetingräume müssen wir nicht mehr physisch wechseln. Wir können uns einfach vom einen ins nächste klicken. Und ich habe letztens von einem Kollegen gehört, der wiederum einen Kollegen hatte, der sogar in 2 Meetings gleichzeitig war, ja, also sich in 2 Meetings gleichzeitig eingewählt hat. Also ich glaube, unsere Meetingkultur ist sowieso was, was wir jetzt im digitalen Zeitalter mal ein bisschen überdenken könnten. Wie viele Meetings brauchen wir? Wofür brauchen wir die? Wir versuchen tatsächlich ganz viel Asynchron auch bei uns im Team zu machen und nutzen dafür eben auch Sprachnachrichten und Updates. Das heißt, vieles ja tatsächlich auch eben Status-Updates, oder man hat mit Kunden gesprochen oder es gibt ein neues Produkt-Feature, wo man dann eben auch ganz gut asynchron das Team informieren kann und die anderen sich das dann eben anhören können. Ich glaube, hier geht es auch wieder darum, ne, wenn wir jetzt 1 Stunde Meeting haben und ich schicke dir dann 1 Stunde Update, dann hast du natürlich gewonnen. Also auch zu gucken, wie strukturiert man dann eben auch asynchrone Updates, wie kommt man schnell auf den Punkt, wie kann man das kurz gestalten. Tatsächlich, wir arbeiten bei Cycross auch sehr, sehr, machen sehr, 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 sehr viel asynchron und haben eigentlich nur 2 Meetings pro Woche, wo wir mal einchecken und uns auch ja persönlich einfach austauschen, wie geht's uns, wann arbeiten wir, was machen wir, versuchen sonst eben sehr viel asynchron abzubilden. Und wir sehen auch, dass das Kunden ganz gut funktioniert. Man muss natürlich immer mal gucken, wofür braucht man was, wo ist ein synchroner Austausch auch mal wertvoll. Aber diese Synchronität und die Asynchronität zu hinterfragen, glaube ich, allgemein gerade jetzt beim Meeting-Thema so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es da von euch noch andere Erfahrungswerte auch gibt im Publikum, oder Jochen, ob du noch was da hinzufügen willst, auch aus deiner Erfahrung im Corporate-Kontext.
Hallo, Steffen Kellermann hier.
Steffen.
Ich finde es ganz spannend. Wir sind noch lange nicht so weit. Also wir arbeiten bei der Credit Suisse, vielleicht kurz als Einführung. Wir haben Podcast oder Audioformate bei uns im Unternehmen bisher noch nicht eingeführt. Was mich interessieren würde, ist, wenn ihr sagt, ihr macht ganz viele asynchrone Meetings, ich finde das Modell super, könnte mich auch selber dafür begeistern, aber wie macht ihr es zum Beispiel mit Deliverables, die aus Meetings entstehen, also Arbeitsaufgaben, die raus entstehen, die man vielleicht besprechen muss oder sowas? Läuft das dann auch alles über asynchron, oder habt ihr noch irgendwie, nutzt ihr irgendwelche Whiteboards oder sowas, wo ihr dann Aufgaben irgendwie festhaltet oder sowas? Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass das ist natürlich das Erledigen von Aufgaben so ein bisschen in die Länge ziehen könnte, wenn man immer nur asynchron miteinander kommuniziert.
Absolut, Steffen. Also ich glaube, wir unterscheiden ein bisschen, und ich denke, das ist auch sinnvoll, dass wenn man neu in das Thema einsteigt, dann muss es ja vielleicht gar nicht direkt um das Meeting gehen, in dem ich Entscheidungen treffe, sondern vielleicht ist es mal ein Produktupdate, das ich mit den Kundenbetreuern, mit den Sellern entsprechend, dass ich denen geben will und sage, okay, pass auf, wir haben typischerweise das Produkt, da hat sich was geändert, das ist der Hintergrund, ich kann ein bisschen Emotionen mitgeben, ich kann mehr Kontext mitgeben, als wenn ich das rein mit einer Feature-Liste in Textform mache. Mit solchen Sachen kann man eigentlich starten, oder auch mit Erfahrungsaustausch, was läuft gut, was läuft schlecht, sodass man nicht unbedingt eine direkte Rückantwort oder Aktion erwartet. Wenn man das aber dann so machen will, wenn man also sprich die nächste Stufe nimmt und sagt, okay, lass auch mal Entscheidungen treffen, und wie macht man das denn eigentlich asynchron, dann ist natürlich auch wichtig, dass man im Team mehr als nur die Kommunikation hat. Dann braucht man Taskboards, wir nutzen Asana bei uns intern, sodass auch transparent ist, wer arbeitet eigentlich wo dran. Und dann beschleunigt das das Ganze massiv, weil dann kann ich mir auch tatsächlich, also dadurch komme ich in diese Deep Work Phasen. Dadurch kann ich sehen, okay, was haben meine Peers eigentlich gerade für Aufgaben? Was habe ich mir vorgenommen? Wer wartet unter Umständen auf mich? Und das gibt mir die Möglichkeit, meinen Tag so zu planen, dass ich sage, okay, hier habe ich wirklich 2-3 Stunden am Stück, wo ich nachdenken kann, übers Produkt nachdenken kann. Und vorher stelle ich sicher, dass ich in einer Viertelstunde die 2 Antworten gegeben habe, wo jemand auf mich wartet. Ja, und synchrone Meetings ist auch nicht, also ich würde auch nicht sagen, man muss alles asynchron machen, sondern auch synchrone Meetings haben ihre Berechtigung. Allerdings dort mehr für einen persönlichen Touch. Also ich glaube, das ist eine Verschiebung von 180 Grad zu dem, was ich aus einem ganz klassischen Corporate-Kontext kenne. Dass man dort ja eigentlich sagt, okay, Emotionen, persönliche Sachen gehören nicht ins Meeting, man geht ins Meeting, man trifft Entscheidungen, idealerweise hat man vorher eine Agenda, was dann in der Realität nicht so oft passiert und man hält es nach, man spricht über die fachlichen Sachen, ja, und das persönliche Treffen, das geht in der Kaffeeecke oder beim Mittagslunch, beim Joggen gehen und so weiter. Ich glaube, das verschiebt sich, je mehr wir virtuell arbeiten. Ich glaube, dann dreht sich das, dann kann man sehr viel tatsächlich asynchron machen und auch asynchron entscheiden und auch Entscheidungsvorlagen asynchron zirkulieren lassen, sodass man quasi wirklich vorbereitet in ein, wenn nötig, synchrones Meeting geht und dann dort ein bisschen Zeit hatte für einen persönlichen Connect und die Entscheidung vielleicht beiläufig oder eine untergeordnete Rolle spielt an der Ecke, weil es einfach gut vorbereitet und quasi ausdiskutiert ist vorher.
Danke, ja.
Na, ich würde noch einmal ganz kurz ansprechen, weil Jochen, du hast gerade eingangs schon so ein bisschen auch die Anwendungsfälle angesprochen, mit denen man einsteigen kann. Ich denke auch diese Asynchronität, das ist natürlich ein großes Thema und es ist dann ja nicht nur Audio, sondern eben alles andere, was du gerade schon genannt hattest, Jochen, eben auch. Ne? Wir arbeiten über Asana, über Google Docs, also strukturiert man eben auch seine ganze Arbeit und wir merken, dass wir gut asynchron arbeiten können und das Synchrone dann wirklich auch einfach mal zum Schnack, den wir jetzt gerade nicht in der Kaffeeküche haben. Aber sicherlich mit dieser Asynchronität bei Meetings und so einzusteigen, das ist natürlich dann schon, wenn man das alles ein bisschen weiter etabliert hat. Du hattest gerade angesprochen, dass ihr noch gar keine Podcasts nutzt, Steffen, oder gar kein Audio. Was wir halt auch an Anwendungsfällen sehen im Unternehmen, weil das sind ja nicht nur die Meetings oder eben asynchrone Kommunikation allgemein, sondern eben auch Sachen, unglaublich spannend sind, wenn es jetzt zum Beispiel um Transformationsprojekte geht. Ja, also wir drehen Konzern wirklich um, implementieren eine neue Strategie. Wie nehme ich da alle mit? Wie halte ich alle up to date? Und da sehen wir, dass natürlich eine CEO-Message, die dann mal via Audio kommt, ganz, ganz anders ist, eine ganz andere Emotionalität. Und man hört natürlich auch viel zwischen den Zeilen, wie wir jetzt hier gerade live miterleben. Also einen ganz, ganz anderen Impact hat als eben so ein Bullet-Point-Dokument oder eben auch ein Newsletter. Und dann natürlich auch bei diesem Transformationsbeispiel ist es natürlich dann auch schön, dass alle sich einbringen können. Also eben nicht nur der oder die CEO, sondern auch die Mitarbeiterinnen vor Ort, die Nachrichten aufnehmen können, die eine Show starten können, die über die Themen reden können, die sie jetzt vielleicht am Standort bewegt. Und da ist Audio natürlich auch einfach nochmal eine ganz schöne Möglichkeit. Auch Sachen wie Onboarding, ja. Also wir arbeiten jetzt digital und virtuell neue Menschen kommen ins Team. Wie lernen die sich untereinander kennen? Wie kann man Einblick ins Team bekommen, in Projekte bekommen? Und das ist natürlich auch einfach eine super schöne Möglichkeit, über Audio reinzuhören ins Team, im wahrsten Sinne des Wortes mal zu hören, was machen die anderen Teammitglieder, woran arbeiten die gerade, auch in andere Teams reinzuhören, in Projekt reinzuhören. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, neben auch Standardsachen wie Onboarding, Handbücher oder so, die man halt vertonen kann, die dann natürlich auch eine ganz andere Emotionalität und einen ganz anderen Austausch kreieren, wenn man ins Team kommt. Und neben solchen Use Cases, was ich auch immer total schön finde, was wir jetzt bei einigen Unternehmen sehen, ist das Thema Offboarding. Menschen verlassen das Unternehmen manchmal nach 20, 30, 40 Jahren, nehmen natürlich ganz viel Wissen mit. Ich habe auch schon gehört, hier sind auch einige Wissensmanagerinnen heute dabei. Wie hält man Wissen im Konzern? Wie verteilt man es eben dann auch über die Silos hinweg? Und das ist natürlich auch total spannend, mit Audio zu arbeiten und die Menschen nochmal zu interviewen, bevor sie gehen. Was waren deine größten Learnings, deine wichtigsten Projekte? Und natürlich auch eine unglaubliche Wertschätzung dann für diese Kollegen, die halt wissen, sie sind dann nicht nach einem Tag vergessen, sondern es bleibt halt noch was von ihrer Erfahrung im Konzern auf die nächste Generation. Und ich denke, das sind nochmal so ganz spannende Sachen, die wir gerade sehen, die viel gemacht werden und natürlich auch ne, die CEO-Message oder Updates, aber man kann auch sehr, sehr kreativ eben mit Audio im Unternehmen natürlich arbeiten und recht einfach tolle Anwendungsfälle finden, die dann nochmal so ein Level, ich sag mal, vor den Meetings oder so.
Cool, danke. Genau. Hallo.
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 Johanna, ich höre dich nur Johanna so. Ja, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber gerade was einmal kurz.
Für die Entwicklung einer internen Podcast-App bei uns. Wir stehen kurz vorm Go Live und meine Frage bezieht sich darauf, dadurch, dass wir eine interne App haben.
Johanna, du bist ganz hackt. Also ich habe gehört, ihr macht eine App, ihr steht kurz vorm Go Live von einer internen Audio-App. Aber der Rest war sehr zerstückelt. Vielleicht kannst du näher ans Wi-Fi oder irgendwo eine bessere Verbindung suchen, weil man nicht viel verstehen hat.
Jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ich bin im Wald, kann es daran liegen vielleicht.
Genau, aber ich habe gehört, interne App, kurz vor Go Live.
Ja, ich kann gerne, ich hoffe, man hört mich besser.
Yes, ja, super,
Elena. Okay, dann ich mache schon mal die Erklärung, was wir machen. Und Johanna, ich weiß noch nicht, auf welche Frage du abziehst, aber entweder du schreibst es mir oder du versuchst es nochmal. Genau, also Johanna und ich sind bei der Porsche AG und wir führen gerade eine interne Podcast-App ein, wollen also damit ja unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, mittels Podcast im Unternehmen zu kommunizieren, also Podcasts von Kolleginnen für Kolleginnen. Und ja, also die Plattform steht, das war auch eine große Herausforderung, weil wir natürlich einige interne Sicherheitsvorgaben einzuhalten haben. Aber das soll genau unser Mehrwert sein, nämlich interne Themen besprechen zu können. Mhm. Und Johanna hat mir jetzt gerade nämlich einmal noch nebenbei geschrieben, auf was sie hinaus wollte. Wir sind natürlich auch dabei, Fachbereiche jetzt zu befähigen, dass sie eigene Podcasts aufnehmen. Und das ist einfach spannend zu wissen, geht das anderen genauso? Seid ihr auch in der Rolle, wie eben mit Kollegen eure Fachbereiche pushen wollt, eigene Formate zu etablieren? Und was gibt es da noch an Tipps und Tricks zur Vorbereitung derer, die dann im Podcast zu hören sind? Also wie kann man denen Sicherheit geben, Podcasts zu sprechen, sich da auszuprobieren? Was ist so eine mögliche Starthilfe?
Ja, cool. Ja, sehr cool, dass ihr das macht, dass ihr dran seid. Und ich glaube, das Befähigen Mitarbeiterinnen in der internen Kommunikation ist ja auch immer mehr ein Thema, ne? Also das Ganze öffnen. Ich weiß nicht, gibt es Erfahrungen hier in der Runde von anderen, die auch schon Podcasts intern eingeführt haben und Mitarbeiterinnen zum Sprechen befähigt haben?
Katharina hier, kann man mich hören?
Ja, sehr gut.
Das ist wunderbar in einem Audio-Barcamp, wenn man gehört werden kann. Genau. Katharina Lobeck hier, ich bin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel euch das hilft. Unsere Erfahrung ist gerade eine umgekehrte. Wir haben ganz viele Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit, die Podcasts produzieren. Und wir haben überhaupt noch keinen Ort intern, also keine Plattform oder eine App, wo die zusammengeführt werden. Das heißt, wir versuchen so den Weg zu gehen, zu gucken, was gibt's denn eigentlich schon? Also es gibt unglaublich engagierte Leute, ne? Manchmal hat man da einfach irgendjemanden in dem Team, der total Bock da drauf hat und dann legen die los und produzieren da Podcasts. Und wir versuchen gerade zu schauen, wie baut man auf dieser Energie gut auf und was funktioniert denn da eigentlich gut? Also auch es gibt da so, sag ich mal, zwei Meinungen bei uns im Unternehmen. Entweder die Leute, die sagen, das reicht völlig aus, wenn das in den Communities of Practice ist und findet man alles über die Suche, und andere, die sagen, nee, schaut mal, dass wir da einen zentralen Ort, also eine Plattform oder eine App zur Verfügung stellen, wo man die Dinge findet. Genau, ansonsten war meine Vermutung ist eigentlich, dass bei uns, also ich mache mich jetzt auf die Suche zu schauen, wer sind denn diese Leute eigentlich, mit denen man dann eine Podcast-Community aufbauen könnte, also ein Netzwerk, entweder innerhalb unseres Knowledge and Learning Netzwerks oder auch darüber hinaus. Die finde ich jetzt über die Podcast-Produktion. Das sind dann auch meistens Leute, die mega begeistert von ihren Themen sind, und versuche das dann über diese Menschen eigentlich ins Unternehmen zu tragen. Also so eine kritische Masse an Leuten, die hochmotiviert für das Thema sind. Also das ist bestimmt nichts Brandneues und ihr habt das bestimmt auch schon probiert, aber das war das so, mal so kurz von unserer Seite. Und ansonsten würde mich so als nachfolgende Frage interessieren, welche Erfahrungen ihr so mit internen Podcast-Plattformen gemacht habt und zentraler Ort, wo man die findet versus verstreut in Communities halten. Dankeschön.
Ich würde gerne noch eine Nachfrage an dich stellen. Und zwar heißt das, dass du oder deine Kollegen da bei allen Formaten, die im Unternehmen passieren, dabei seid? Oder läuft das dann eigengestützt und ihr wisst einfach nur, dass es in den verschiedenen Communities passiert? Also wie sehr habt ihr da eine zentrale Stelle, die sich mit dem Thema unternehmensinterne Podcasts beschäftigt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben bisher noch keine zentrale Stelle. Also wir haben eine zentrale Stelle, die sich eigentlich damit befassen sollte, die aber eigentlich keiner kennt und die auch nicht genügend Zeit haben. Deswegen versuchen wir das gerade eigentlich erst einzurichten. Wir sind ziemlich dezentral aufgestellt als Unternehmen. Also wir arbeiten weltweit mit ca. 130 Büros. Und in den Büros gibt es wieder unterschiedliche Projekte. Das heißt, unsere Schwierigkeit ist, und so, das Schöne, sag ich mal, bei uns im Unternehmen ist, dass wir ganz viel dezentrale Energie haben. Und das Schwierige für uns ist immer wieder in der Zentrale zu wissen, was läuft denn da eigentlich schon. Das heißt, also ich bin für Knowledge Management und Lernen in der Zentrale zuständig. Und wir sind bei weitem nicht so weit, wie das viele unserer Vorhaben vor Ort eigentlich sind. Und dann haben wir wieder andere Projekte, die ganz am Anfang stehen und sich versuchen, irgendwie mit den Themen zu beschäftigen. Mein Job ist dann oft so zu gucken, wie kriegt man das miteinander in Verbindung. Das heißt, wir sind eigentlich gerade an dem Punkt, wo wir eine zentralere Einheit schaffen wollen, die sammelt, die Fühler ausstreckt, die aber auch beraten kann, ne? Die zum Beispiel so ein Event wie heute publizieren kann, die Beratung zu Equipment, zur technischen Umsetzung und so weiter zur Verfügung stellen kann. Und das ist aber noch total im Aufbau. Und ich glaube, also von der Größenordnung, ich habe nicht genau mitgekriegt, in welcher Firma ihr seid. Also wir sind eine Firma mit circa 25.000 Leuten und würden bei dem Aufbau dann gucken, dass wir das nicht aus einer Einheit steuern, sondern dass wir unsere interne Corporate Academy und noch ein, zwei andere Fachbereiche damit reinziehen, die das tun. Also eine vernetzte Steuerung so ein bisschen. Also Steuerung ist auch schon übertrieben, ne? Also ein vernetztes zentrales Team, was dann so dezentral die Fühler ausstreckt, so sehr community-basiert. Hilft das?
Ja, das hilft auf jeden Fall. Wir haben auch schon über diesen Community-Gedanken miteinander gesprochen und unser Idealbild wäre, dass wir in den einzelnen Ressorts, also beispielsweise eben den Beschaffungsressort, den Personalressort und so weiter, sozusagen Multiplikatoren haben, weil wir das als aktuelles Podcast-Team, wir machen es alle nur als, sag ich mal, Hobby-Thema nebenbei, neben unserem eigentlichen Job, nicht leisten können werden, Fachbereiche, die bei uns landen, konzeptionell zu beraten, technisch zu beraten, vielleicht sogar eine Produktion zu begleiten. Das heißt, wir werden gar nicht drum herum kommen, irgendwie so ein Multiplikatoren-Netzwerk uns jetzt Stück für Stück aufzubauen.
Vielleicht kann ich von SAP-Seite das auch nochmal kommentieren, weil ich finde es ganz interessant. Wir haben ähnliche Fragestellungen und auch Strukturen. Also wir haben, nachdem wir ein bisschen damit experimentiert haben, Wissenspodcasts für externe Zielgruppen zu produzieren, haben wir es dann tatsächlich schaffen können, ein ganzes virtuelles Team zusammenzustellen und eine Podcast-Plattform aufzubauen, auf der wir mittlerweile so um die 20 Wissenspodcasts haben. Und da kamen dann eben ja verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten dazu, sodass wir so ein End-to-End-Service auch aufbauen konnten. Also, dass man die Leute wirklich berät, wenn sie einen Podcast machen wollen, bis hin über die Produktion und auch am Ende das Marketing, das Publishen. Aber auf der anderen Seite kommen eben auch dadurch immer mehr interne Anfragen dazu. Und da sind dann die Rahmenbedingungen natürlich auch noch mal ganz andere als für externe Zielgruppen. Und da stoßen wir dann auch im Moment so ein bisschen an unsere Grenzen und versuchen das auch über so ein Netzwerk, das sich auch so ein bisschen an diesen Podcast-Patinnen-Gedanken, der hier in der deutschsprachigen Podcaster-Community ja auch existiert, orientieren soll. Also, dass man Multiplikationen Strukturen hat, die dann wieder anderen helfen, wenn sie einen Podcast auf die Straße bringen wollen.
Ja, danke euch fürs Teilen. Danke dir nochmal, Christoph, für den Einblick bei euch. Ich kann mich anschließen von dem, was wir jetzt gesehen haben bei Unternehmen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf Unternehmenskultur an. Wie offen ist das schon alles? Wen möchte man einbinden? Aber was man auf jeden Fall oft vorfindet, ist, dass es intern doch schon ganz viele Podcasterinnen gibt, die dann auch Lust haben, was zu machen und was zu teilen. Und dieses Podcast-Paten-Netzwerk, was du gerade auch angesprochen hast, das ist natürlich immer was, was auch sehr spannend ist, ne? Wenn man das dann aus der Mitte heraus aufbauen und stärken kann. Ich wollte nochmal auf deine Frage eingehen. Die Frau von der GIZ, du heißt bei mir nur Plumble-User, deshalb bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hatte mir Johanna gemerkt, aber ich glaube, Johanna war die davor, die dein Name war. Genau, du hast nochmal gefragt, wie ist es mit, wie teilt man es intern, was baut man auf? Dazu gerne auch nochmal aus runder Erfahrung, wie sich das bei euch entwickelt hat oder wie ihr Möglichkeiten seht, wenn ihr nicht für euch selber was tun könnt. Wir sehen natürlich, dass Unternehmen auf uns zukommen, also die sich dann eben auch ein Tool kaufen, um das Ganze ja auch zu professionalisieren und intern mit einer schönen User Experience zu teilen, was halt dann alles für Adoption, dass viele oft auch erstmal anfangen mit ja irgendwie auf einem Server das legen oder versuchen irgendwie intern zu teilen mit denen, die eben vorhanden sind. Da sieht man oft, dass es ein Medium ist, auch schon sehr gut ankommt. Also das ist spannend zu sehen, dass obwohl es schwierig ist, an die Inhalte zu kommen, die Leute neugierig sind und es Spaß macht, gut ankommt, dann kommt eben eher nach und nach Professionalisierung. Also wenn Unternehmen dann auf uns zukommen, dann haben sie auch was gut, sagen dann, wir möchten aber auch, dass es on the go konsumiert werden kann, dass man eben subscriben kann, dass man einfach diese ja, Audio-Experience hat, die man auch aus dem privaten Bereich kennt und oft natürlich dann auch Frage der, ja, der Legalität. Ne? Also wenn man anfängt, irgendwie die Sachen so zu teilen, was ein bisschen so eine Grauzone ist, ob man das auch von der internen Kommunikation eigentlich so machen darf und machen kann, dass es sich dann mit der Zeit professionalisiert. Und aus unserer Erfahrung immer toll, das ist gerade auch noch so eine Frage, die mitgesprungen hat, wie muss man das machen, wie professionell muss man sein. Was wir sehen, ist schon, dass Audio eben auch ein sehr ja, authentisches und nahbares Medium ist und dass es toll ist, wenn man einfach mal loslegt und ausprobiert. Wir haben es ja gerade schon gesehen, natürlich muss man eine Audioqualität haben, dass es so ist, dass man die Person verstehen kann. Ich glaube, man muss sich auch nicht gleich für tausende Euro ein Studio bauen im Konzern, sondern kann eben auch erstmal reinstarten und ausprobieren und die Menschen auch eben unterstützen, einfach mal ins Tun zu kommen und ja Formate auszuprobieren, Ideen auszuprobieren und das dann eben auch nach und nach mit durchaus mit Technik und eben auch mit Equipment und Tools zu professionalisieren.
Ich hätte eine Frage dazu und zwar vielleicht noch, wenn wir gerade so bei den Rahmenbedingungen sind, Podcastlänge, ich meine, man hört immer unterschiedliche Sachen, also ich habe mal so gehört von der Ideallänge bis 13 Minuten, dann habe ich mal was gelesen von irgendwie 25 Minuten. In der Realität ist es aber ja meistens so, also ich persönlich höre eigentlich Podcasts, die wesentlich länger sind. Kannst du da vielleicht Tipps geben, was wäre so die Standardlänge, Ideallänge deiner Meinung nach, vielleicht auch was wäre so eine Frequenz, in welchen Abständen sollte man dann, wenn man eine Serie macht, publizieren?
Ja, gerne dann auch nochmal die Frage in die Runde von euch, was ihr für Erfahrungen habt. Also was wir sehen, ist schon, dass im Unternehmenskontext sowas um die 10 Minuten, also 10, 15 Minuten sind Erfahrungswerte, die wir oft zurückgespiegelt bekommen, beziehungsweise eben bei Kunden und auch ja, Unternehmen, die Podcasts intern machen, sehen, dass es eine Länge ist, die ganz gut ankommt im Unternehmenskontext.
Oder wir hören dich nicht mehr.
Ja, ich glaube, wir haben sie verloren.
Vielleicht greife ich es einfach auf. Oder Christoph, wenn du was erzählen wolltest, dazu voll gern.
Ich wollte eigentlich noch eine Zusatzfrage dazu in den Raum stellen, die quasi daran anschließt, auch mit den 10 bis 15 Minuten und der Länge von Podcasts. Mir geht es genauso. Ich höre persönlich gerne lange Podcasts und die wir für externes Publikum als Wissenspodcasts publizieren, funktionieren auch sehr gut als längere Podcasts. Intern, wenn es um Kommunikation geht, habe ich aber schon jetzt einige Male das Feedback bekommen, dass die Leute, die das gemacht haben, da sehr enthusiastisch rangegangen sind, aber dann enttäuscht waren, weil die Zahl der Zuhörenden doch relativ gering war. Und da kam dann auch das Feedback, ja, das ist zu lang oder ach, jetzt kriege ich schon lauter E-Mails und dann haben wir noch ein Wiki und dann haben wir noch eine Community und jetzt muss ich auch noch Podcasts hören. Das ist mir irgendwie zu viel. Da an die Frage, gerade auch die Länge von einem Podcast intern spielt, glaube ich, eine viel größere Rolle, als wenn es um andere Themen außerhalb von Unternehmen geht. Aber wie kann man denn überhaupt die Leute motivieren, dass sie so sich diesem Format mal öffnen und vielleicht die Vorzüge davon genießen und ja, welche Rolle oder welche Wichtigkeit hat dabei dann wirklich eben auch die Länge? Weil das ist auch immer so die erste Frage, die einem gestellt wird. Wie lange soll der denn sein?
Super. Das waren ganz viele verschiedene Facetten zum selben Thema. Ich versuche das mal Stück für Stück abzuarbeiten und Steffen, Christoph, ihr sagt mir, wenn noch was fehlt. Ich glaube tatsächlich, dass wie lang sollte der Podcast sein, hängt vom Kontext ab. Also Christoph, die Sachen, die ihr mit SAP im Education-Bereich macht, ich glaube, wenn es um ein klares Thema geht, wo ich sage, okay, da kann ich mir eine halbe, dreiviertel Stunde für Zeit nehmen, das interessiert mich, ich will dabei was lernen, dann darf es gern länger sein. Ja, also ich glaube, dann ist eine halbe Stunde schon gut. Wenn wir darüber reden, ein Produktupdate intern zu teilen, also jetzt, was weiß ich, neuester Kunde hat mit neuestem Produkt Folgendes getan, dann sehen wir, dass es eher Richtung 5 bis 10 Minuten gehen sollte. Also dann sind es eher diese kurzen Häppchen. Oder auch, was wir bei Cycross super gerne nutzen, Ron und ich freuen uns regelmäßig über Updates aus der Entwicklung. Also was läuft gerade mit welchem Feature, wo stehen sie und so weiter. Die sammeln immer eine Woche und dann gibt es so 4 bis 7 Minuten einen Podcast am Ende der Woche. Das ist für mich ganz super. Das ist genau der Weg, den ich samstags morgens zum Bäcker brauche. Ja, da passt das genau rein. Also ich glaube, es ist sehr stark kontextabhängig. Es ist auch abhängig davon, möchte ich eine möglichst breite Zielgruppe erreichen, was ja bei öffentlichen Podcasts eigentlich immer das Ziel ist. Oder habe ich im Internen sogar eine Information zu teilen, die nur für mein HR-Team relevant ist oder die nur für mein Projektteam, mein Programm relevant ist. Und dann habe ich auch eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Also das beantwortet dann auch die Frage mit, wie regelmäßig sollte das sein? Ich glaube, wenn ich Education-Themen habe, dann brauche ich eine gewisse Regelmäßigkeit, aber das darf gern 4 Wochen Abstand haben. Wenn es über Projekt-Updates geht, ist es vielleicht eher ein kurzer Podcast jede Woche oder ein Update jede Woche. Genauso wie Rona hat von diesem coolen Offboarding erzählt, dass es eigentlich schön ist, mit jemandem ein Interview zu machen, der die Firma verlässt und ein bisschen festzuhalten, okay, was waren so die Key-Erfahrungen, was das Key-Wissen, was man im Unternehmen lassen möchte. Das darf auch gern unregelmäßig sein. Ich glaube, da ist es eher die Popularität der Show, dass man sagt, okay, da gucke ich ab und an mal rein, wer hat da gerade nochmal was gemacht, was will ich mir nochmal anhören. Von daher würde ich sagen, der Kontext ist sehr wichtig. Und das ist auch was, wenn jemand erzählt von seinen Erfahrungen, dann darf es gerne ein bisschen länger sein. Wenn es eher inhaltlich geprägt ist, um wirklich ein Update zu geben, wo stehen wir gerade, sachlich, fachlich, dann geht es, wir nennen es gerne Audiohygiene, dann geht es gerne darum, dass man eben nicht zu lange redet und nicht zu viele Punkte anschneidet, ja, und auch zu lange um den heißen Brei rumredet. So, was habe ich noch? Das war jetzt Kontextlänge, Format. Fehlt noch, habe ich was vergessen? Steffen, Christoph?
Nee, super, Antworten passen für mich sehr gut, danke dir.
Okay. Cool. Vielleicht noch die Frage, wie ich die mein Publikum ein bisschen da hinbekomme, dass ich das Audioformat wirklich als interessante Alternative zu anderen Kanälen etablieren kann. Weil, wie gesagt, der Frustlevel ist schnell da, wenn man zurückgespielt bekommt, oh Gott, jetzt kommt ihr schon nochmal mit irgendwas anderem obendrauf. Was sind denn da so die Erfahrungen bei euch oder vielleicht auch irgendwelche konkreten Tipps, wie man sowas angehen kann?
Ja, super Punkt. Also ich glaube, ganz wichtig sehen wir immer wieder und legen wir halt auch mit Cycross extrem Wert drauf, ist wirklich eine extrem niedrige Hürde zum Einsteigen. Also wir glauben fest daran, dass die User Experience ganz wichtig ist. Wir glauben auch, dass Mobile First sein muss, weil wenn ich noch 3-mal mein Passwort irgendwo eingeben muss und mich an die richtige Stelle navigieren muss, um das Audio-File zu finden, dann ist schon zu spät. Ja, also ich höre öffentliche Podcasts, eben weil ich ins Auto einsteigen kann und sagen kann, okay, Spotify an, das sind meine abonnierten Shows, ich höre mir die neueste an und fertig, auf geht's, ohne langes Suchen, Klicken läuft. Ich denke, das muss im internen Unternehmenskontext auch so sein. Wir glauben auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man dieses Pull-Prinzip, das eigentlich bei dem Podcast, beim Podcast-Konzept unten drunter liegt, dass das wichtig ist zu halten, dass man nicht noch eine weitere Inbox hat, in die was reingepusht wird und wo man einfach nur den roten Ticker hochzählen sieht und denkt, ja, scheiße, mein schlechtes Gewissen wird mit jedem, je größer die Zahl, je größer mein schlechtes Gewissen. Das sollte man vermeiden. Und bei Podcasts ist ja das Schöne, dass ich subscribe mich zu den Shows, die mich interessieren, zu den Themen oder zu den Speakern, die mich berühren, die mir gefallen. Und das muss intern eben auch so sein. Dass ich sage, okay, ich habe ein bestimmtes Produkt, zu dem interessieren mich die Updates und dann subscribe ich auch dazu. Dann kann ich auch das hören. Und wir arbeiten bei Cycross mit einem Feed, sodass wenn du die App aufmachst, du quasi ähnlich wie bei LinkedIn eine gewisse Inspiration hast, abhängig von dem, was du subscribed hast, und dann relativ schnell einsteigen kannst und auch einen guten Überblick hast, was ist neu und was kann ich hören. Ich denke, das sind Sachen, die helfen mal ganz grundlegend, so ein bisschen die Hürde so niedrig wie möglich zu halten, die Schwelle so niedrig wird. Und dann geht es natürlich um Verhaltensänderungen, also dass ich jetzt Sachen nicht mehr per Newsletter bekomme, sondern per Audio. Ich glaube, das steht und fällt mit dem Content, das steht und fällt auch einfach mit, wer spricht da wie, wenn es einfach eine sehr schlechte Qualität ist oder eben ein Content, der nicht interessiert, dann hört es auch keiner, aber ganz ehrlich, die Open Rates von E-Mails im Konzern sind bei weitem schlechter, als man so denkt. Nach dem, was wir so rausgefunden haben, zumindest. Genau, also von daher unterliegt man da vielleicht auch einem Trugschluss, dass man sagt, ist jetzt noch ein, also diese noch eins mehr, wo ich denke, stimmt, es ist noch ein Channel mehr, aber wenn man ehrlich ist, wie viele Apps haben wir auf dem Mobile, die wir parallel benutzen, gleichzeitig benutzen, ohne dass es uns groß stört. Ich glaube, wenn man über Business-Software an sich nachdenkt, ist es was anderes. Da möchte ich alles aus einem Guss haben. Aber sobald ich auf dem Mobile wechsle, darf es auch gern 2-3 verschiedene Apps sein. Wichtig ist, dass die App an sich Spaß macht und einfach ist und einfach konsumierbar ist. Und ich glaube, da hadert es. Also das ist einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir gründen Cycross. unter anderem rein um die erste Hürde schon zu nehmen an der Ecke. Mhm. Hilft das, Christoph?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dem auch zustimmen. Und wenn ich sehe, bei SAP haben wir im Moment als Beispiel Mobile die Notlösung, dass auf der eigentlichen, auf so einer Videoplattform, auf einer Video-App dann Podcasts auch angeboten werden, weil man sich da auf einen Channel abonnieren kann, aber die User Experience nicht so toll ist, weil eben alles auf Video ausgelegt ist und es nicht so fluffig funktioniert, wie du es eben zum Beispiel von Spotify oder eben auch ganz vielen anderen Podcatcher-Apps dann läuft. Ja.
Ja, absolut.
Darf ich da vielleicht noch mal ganz kurz einen Impuls dazu geben?
Ja, klar.
Also vielleicht hilft es, wenn man einen Podcast auch wirklich als Podcast versteht. So, ein Podcast bedeutet für mich, dass es irgendwo ein Feed gibt, den ich mit einer App meiner Wahl im Grunde abonnieren kann. Und dahingehend würde ich auch dann im Unternehmenskontext die Leute erziehen. Also auch ein nicht öffentlicher Podcast kann passwortgeschützt sein und über eine normale Podcast-App ausgespielt. Und dann haben nämlich die Leute eine sehr geringe Hürde, weil sie komplett zu ihren Bedingungen hören können. Also sie müssen dann nicht im Bürokontext sein, sie können es während der Arbeit zum Pendeln hören, sie können nebenher putzen, kochen, einen Schreibtisch aufräumen. Und ich glaube, dann liegt die Schwelle nochmal ein ganzes Stück niedriger, als wenn ich das über irgendeine Plattform ausspiele. Ich will jetzt wirklich nicht zu nahe treten, ich finde es sehr, sehr spannend, auch Cycross und da so eine, ihr habt ja auch diesen Ansatz, diese Schwelle niedrig zu legen. Und genau da ist der springende Punkt meiner Meinung nach. Ich glaube nur, dass man das auch oder vielleicht alternativ oder ergänzend über die regulären Wege von Podcasts machen könnte.
Gut, dass du es ansprichst, Jürgen. Also und wir fühlen uns überhaupt nicht angegriffen. Das kann ich gleich sagen. Was unser Learning war, als wir angefangen haben, vor anderthalb Jahren mit Unternehmen darüber zu sprechen, ist, dass ein privater Podcast-Feed ist nicht annähernd auf dem Enterprise-Security-Level, den Unternehmen typischerweise erwarten, wenn sie intern Informationen teilen. Also es hängt auch ganz stark davon ab, mit was möchte ich in diesem Podcast eigentlich teilen. Wenn man sich als Unternehmen darauf verlässt, dass man letztendlich keine unternehmenskritischen internen Informationen teilt, dann kann man mit so einem Feed und einem Passwort arbeiten. Wirklich sicher ist das nicht. Und von daher denke ich, je nachdem, was für Informationen es ist, also gerade wenn es Richtung Produktupdates geht, Status-Updates, Kundenberichte, auch so eine Offboarding-Experience und so weiter, sollte man nochmal nach dem Sicherheitsaspekt gucken. Und wir glauben, dass wir dort tatsächlich mit Cycross sehr, sehr gut sind und gleichzeitig trotzdem eine ähnliche User-Experience anbieten wie eben andere Podcatcher auch.
Hallo, ich teste mal kurz. Hört ihr mich wieder, Jochen?
Hey, Rona, ja.
Hey, ich habe alles versucht, Kopfhörer getauscht und so. Es hat aber alles nicht geklappt. Nur Ein- und Ausloggen hat funktioniert. Mal gucken, wie lange es hält. Aber wir haben sowieso nur noch 5 Minuten. Also ich habe ja gerade die letzten Minuten verpasst. Aber was ich noch anschließen kann, Jochen, was, glaube ich, auch ein ganz spannendes Learning ist zu dem Thema, also wenn es eben über so einen privaten Feed oder sogar YouTube auf privat gestellter Link ist oder so, was ja manche Unternehmen erstmal als Zwischenlösung machen, was halt ganz spannend ist, ist, dass dann alles, was geteilt ist, eigentlich nicht wirklich intern ist, ne? Weil die Ansage dann auch immer ist, ja, rein theoretisch muss es halt auch öffentlich zugänglich sein, wenn irgendwie doch was nicht richtig klappt, weil ja eigentlich das Security-Setting nicht dafür ausgelegt ist. Und dass dann oft die Leute so sagen, ja, darf ich das jetzt eigentlich noch sagen oder ist es schon zu extern? Und das ist halt nochmal sehr spannend, wenn man wirklich ein sicheres Umfeld intern schafft, ob jetzt mit Cycross oder auch anders, was dann für Themen einfach hochkommen, wie die Menschen sich austauschen und wie das Medium dann halt auch genutzt wird, was zu sehen ist. Wir haben noch 4 Minuten und ich würde sagen, also wir gehen danach auch rüber an die Bar. Wenn sich jemand noch weiter austauschen möchte, können wir da ja auch noch weitersprechen, dann in der Mittagspause. Aber gibt es vielleicht noch einen abschließenden Punkt aus der Runde, etwas, was wir nicht angesprochen haben? Jochen, ich weiß nicht, gab es gerade noch was, worauf ihr eingehen wolltet?
Also wenn es noch eine Frage aus der Runde gibt, gerne noch eine neue Frage. Oder neue Punkte, Aspekte, Gedanken.
Ja. Ich habe eine ganz kurze Frage, also nee, ich hoffe, ich kann es kurz machen, und zwar, ich finde die Lösung, die ihr anbietet, hat tatsächlich genau diese Sicherheits- oder löst diese Sicherheitsprobleme, die wir bei ein paar internen Podcasts immer haben. Die lösen das dann quasi dann halt immer suboptimal, indem sie das auf dem internen Server legen, aber sozusagen genau diese ganze Podcast-Erfahrung, dass man das auf seinem Mobile-Device einfach mit sich rumschleppen kann, Zeitsouveränität etc. pp. Referenz auf die Länge war ja, und da komme ich dann auch gleich zur Frage, ich verspreche es, ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass man auch, gerade wenn man sagt, man wählt ein Format, wo nicht nur ein Thema besprochen wird, sondern es gibt immer Unternehmensnews allgemein, es gibt dann aber auch ein Fachthema und ein Fachgespräch etc., dass man A, die Leute tatsächlich sozusagen das Format Podcast auch näher bringen kann, indem man das einfach in den ersten paar Episoden mal beschreibt und dann, jetzt kommt die Frage, Kapitelmarken immer wieder Hinweis. Keiner ist ja gezwungen, diese Stunde oder was halbe Stunde, was auch immer ist, dann in Gänze zu hören, gerade wenn man sagt, man hat immer eine feste Struktur und jetzt haben wir die allgemeinen News, die jetzt für alle Mitarbeiter gedacht sind und ab Minute 10 besprechen wir das und das, springt dahin, ihr müsst die Teile nicht alle ganz gehört haben. Und das wird jetzt die Frage, habt ihr die nur in Deutschland so populären Kapitelmarken auch auf eurer Plattform implementiert?
Nee, haben wir nicht implementiert. Haben wir zwar auf unserem Backlog, aber wir hören es tatsächlich immer wieder nur aus Deutschland. das halte ich echt für ein Phänomen. Aber das ist cool. Was wir trotzdem haben, ist, also es gibt eine Beschreibung zu Episoden und so weiter und auch die Möglichkeit, entsprechend vorzuspulen und ähnliches. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit den Kapitelmarken irgendwann zurande kommen. Im Moment könnte man sich tatsächlich etwas behelfen durch die Beschreibung, also die Kapitelmarke vermerken und dann vorspulen an die Stelle. Das würde gehen, aber da muss ich sagen, sind wir nicht so schön wie...
Pack das mal auf die Wishlist.
Im Backlog ist es.
Im Backlog ist es tatsächlich drin, wir haben es nur nicht hoch priorisiert.
Vielleicht eine Anmerkung dazu, diese Podcast-Index-Initiative von dem Adam Curry und anderen aus den USA haben in ihrer Spezifikation, die sie da auch im Moment vorantreiben, auch Kapitelmarken, wenn auch wieder mit einer eigenen Idee davon, mit drin. Also es verbreitet sich auch langsam bis nach Amerika.
Gut zu wissen. Ich guck's mir nochmal an. Sehr geil. Was wir momentan drin haben, das ist vielleicht noch ganz spannend, sind tatsächlich sowas wie Channels bilden. Also dass ich sage, okay, ich habe bestimmte Informationen, die möchte ich nur mit einem Teil des Teams teilen oder nur mit meiner Org teilen und nicht gleich mit dem ganzen Unternehmen. So Sachen haben wir mit drin. Das lässt auch mehr oder weniger einen mehrstufigen Prozess zu, dass ich sage, naja, ich teile das erstmal im Team, dann kann ich mal Feedback sammeln. Und dann entscheide ich immer noch, ob ich es für das ganze Unternehmen öffentlich mache oder nicht. Das nimmt so ein bisschen die Hemmnis nochmal und hilft bei den Hürden. Und ansonsten arbeiten wir tatsächlich an Features, die helfen sollen, eine Art Workflow oder eine Art Use Case zu durchlaufen. Dass ich sage, okay, ich möchte ein Projekt starten, was gehört denn eigentlich mit dazu? Dass wir dann den User an die Hand nehmen und sagen, okay, start doch mal mit einer Intro, gib ein bisschen Kontext, worum geht's, setz wöchentliche Kurzupdates auf, wie gesagt, dann nochmal Audiohygiene, ich habe es angesprochen, die sollten dann auch nur ein paar Minuten lang sein und gib vielleicht einen längeren Status-Update nach einer bestimmten Zeit. Also da sind wir gerade dran und sind auch ganz gespannt auf das Feedback, das wir von Kunden kriegen, einfach um weiteren Input zu sammeln, welche Workflows könnten das sein, wie sollten die aussehen und was hat dort eine gewisse Generik und Gültigkeit für alle.
Ja, super, genau. Wir sind jetzt schon eine Minute drüber, also ich glaube, das ist noch im Rahmen und ich würde rübergehen an die Bar, da sind ja verschiedene Tische und in der Lounge können wir uns ja auch noch treffen und das Gespräch weiterführen, alle, die interessiert sind und natürlich auch, wir sind als junges Startup natürlich immer zu allen Schandtaten bereit und auf der Suche nach Audio-Pionieren, also nach genau den Leuten, die ja auch heute hier sind und die Lust haben, ja, neue Sachen auch einfach mal auszuprobieren, intern mal damit zu experimentieren, also kommt da auch super gerne auf uns zu, wenn ihr einfach Lust habt, das auch mal zu testen, vielleicht auch nur mal einen kostenlosen Test zu machen für ein paar Wochen, einfach um ja mal zu sehen, was dahinter steckt. Da freuen wir uns immer total, von euch zu hören. Vernetzt euch super gerne mit uns und wir sehen uns bestimmt noch hier around heute an den verschiedenen Stellen. Und ja, euch noch ganz, ganz viel Spaß. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Teilen und noch einen wunderschönen Audio-Only-Tag euch allen. Danke euch.
Danke für die spannende Diskussion. Danke.
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 Dankeschön.
Dankeschön.
Viel Spaß.
Danke.
Ciao.
Danke.